Heute bei uns im Studio ein Mann, der dafür sorgt, dass wir in der Basler Innenstadt flanieren, shoppen und einfach eine gute Zeit haben. Herzlich willkommen im Baselcast, der Geschäftsführer vom Stadtkonzept Basel, Matthias Böhm.
Salli Alex, danke für die Einladung.
Matthias, hat sich der Name Stadtkonzept Basel schon etabliert? Weil früher sind wir ja unter dem Namen Pro Innenstadt bekannt gewesen.
Ja, das ist die obligate Frage, oder? Ich glaube, wir reden auch immer noch vom Joggeli. Von dem her gibt es etliche Leute, die auch aufgrund von der Vergangenheit und der Geschichte immer noch von der Pro Innenstadt reden. Das ist ja völlig legitim. Aber so im Businessbereich oder auch im Netzwerkgedanken oder bei grösseren Partnern und so weiter und so fort oder auch in den Medien beispielsweise ist der Begriff Stadtkonzept Basel erstaunlich schnell angekommen und auch aufgenommen worden. Auch wenn die Journalisten sich noch ein bisschen schwer tun mit der unterschiedlichen Schreibweise, die sie dann wieder anwenden.
Erzähl doch mal, für jemanden, der jetzt das nicht kennt, was genau macht ihr?
Ich glaube, wir machen das, was man schon relativ lange als City Management bezeichnet. Das ist einfach ein Begriff gewesen, der in der Schweiz weniger angebracht war, weniger gebraucht worden ist im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Bei uns ist das erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen und Bern und wir sind eigentlich die Ersten gewesen, die den Begriff so ein bisschen gebraucht haben in unserem Alltag. Ausgelöst aus den Innenstadtvereinigungen, die sich darum kümmert haben, dass es im Detailhandel gut geht, der Gastronomie gut geht, die Stadt belebt ist, Aktivierungsmaßnahmen macht, zu einer Organisation, die sich eben um die Stadt als Gesamt kümmert, um die Stadtentwicklung kümmert, um Areal kümmert, um die Verbindung zwischen einzelnen Branchen und schauen, dass die Nutzen, die sich möglichst lang und möglichst mit einem grossen Erlebnis in der Stadt aufhalten. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Also sehr viel gesamtheitlicher, wie man das vielleicht früher gemacht hat.
Was haben die für eine Rechtsform?
Rechtsform ist ein Verein. Mhm. Das macht auch Sinn, weil faktisch sind wir eine Non-Profit-Organisation, auch wenn wir aufgestellt sind als sehr professionelle Organisation und Unternehmen in unserem Verhalten. Mhm. Aber in der Rechtsform macht der Verein absolut Sinn.
Und wann ist der gegründet worden und seit wann bist du dabei?
Der ist gegründet worden. Das gibt es ein bisschen unterschiedliche Aussagen, weil es ist ein Zusammenschluss von kleinen Organisationen, irgendwann zwischen 1975 und 1976. Das ist ein bisschen die Frage, was man genau als was betrachtet. Mhm. Und ich bin seit 2012 mache ich das als operativer Geschäftsführer, bin aber vorher bereits dabei gewesen und Vizepräsident gewesen von der Organisation. Genau.
Wie sieht dein Tagesablauf aus? Besuchst du jeden Tag ein anderes Geschäft? Kaum.
Ja doch, mache ich sicher und ich besuche höchstens jeden Tag fast ein anderes Restaurant. Also Tagesablauf.
Du musst ja eigentlich draußen sein, du musst ja sehen, was läuft.
Also das ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur ich draußen bin, sondern auch mein ganzes Team. Oder? Also wir sind auch während Corona sind wir aktiv gewesen und nicht daheim. Das ist ganz entscheidend. Wir können nicht unsere Stadt spüren und Bedürfnisse aufnehmen von den Einzelnen, mhm. wenn wir das irgendwie vom, weiß auch nicht, in Olten vom Telefon aus machen oder so. Oder? Das ist einfach wahnsinnig schwierig. Es lebt von dem, dass wir unsere Stadt spüren, die Menschen kennen hinter dran. Und von dem her ist sowohl mein Tag, wie aber auch mein Teamseitag sehr unterschiedlich. Der hat auch immer wieder so Short-Inputs, wo dann halt mein aufgenommen werden. Das können Telefon sein, Mails sein, aber auch physische Bedürfnisse, also wo man irgendwann muss vorbeigehen oder so. Von dem her ist jeden Tag schlichtweg anders. Es gibt Tage, da bin ich den ganzen Tag im Büro, meine Leute alle draus. Und es gibt Tage, wo genau umgekehrt sind. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ein sehr bewegliches Team und alle kümmern sich eigentlich zu einem grossen Teil um alle Bedürfnisse, die insbesondere von außen an uns angetragen werden.
Team, wie gross sind ihr?
Wir sind jetzt 7 Leute, nicht ganz alle 100%, das sind rund 630 Stellenprozent, die sich in unterschiedlichen Bereichen darum kümmern, wo vielleicht noch einer dazu kommen, um unterschiedliche Themen.
Mhm. Und wie muss man das vorstellen? Sind das vor allem jetzt Anfragen, die von euren Vereinsmitgliedern kommen, die ganz klar das Problem haben? Oder Leute da auch Touristen an, die Fragen haben? Weil Basel hat ja doch so ganz viel, wir haben Basel-Tourismus und wir haben das Präsidialdepartement und wir haben euch. Und natürlich ist das für uns Basel völlig klar, warum es die geht und die geht und die geht. Aber von jemandem, egal ob jetzt das einer von Allschwil ist oder jemand von Deutschland, wo ankommt, der da kann shoppen, ist doch einfach die Stadt Basel.
Ja, ich glaube, es ist nicht einmal von denen, die in der Region sind, immer so klar, weil es halt relativ viele Stellen gibt. Und die machen alle sehr wichtigen Job. Die sind alle sehr stark verbunden miteinander, aber sie machen trotzdem nicht das Gleiche, oder? Können wir vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, so ein bisschen wer was in der groben Züge macht. Der Christoph Bossert vom Standard Marketing ist auch schon bei dir gewesen. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir mein Gegenüse zeigen oder bestmöglich können erzählen, was wir machen. Und das, was du angesprochen hast, ist ganz vielseitig. Also da kommen unterschiedliche Leute zu uns und wir sind auch nicht die, wenn jetzt ein Tourist uns anruft und irgendeine Frage hat oder so, oder ein Unternehmen, wo eigentlich vielleicht eher Basel-Tourismus-Frage wäre, dann, wenn wir die können beantworten wir die logischerweise auch. Also da schaffen wir ja sehr eng zusammen. Aber so zum präziseren ein bisschen reingehen, sehr viele Unternehmen, und das ist eigentlich gleich, ob sie Mitglied sind oder frisch in die Stadt wollen oder Dosen oder eine Problematik haben. Wir kümmern uns schon um alles, weil das ist immer auch eine Chance und, und das ist auch wichtig, finden wir. Dann gibt es logischerweise einzelne Stadtbesuchende, die irgendeine Frage haben oder wo mit dem Bau in Kontakt kommen, mit dem Stadtbau Basel. Nach wie vor sehr ein erfolgreiches Produkt, was auch schon weit über 40 Jahre gibt. Und dann gibt es logischerweise ganz viele Stakeholder, die mit uns Kontakt haben, also Verwaltung, Regierung, genau größere Firmen, Firmen, die sich um die Wirtschaftsförderung kümmern, wo es bei uns irgendeine Schnittstelle gibt oder je Situation mal einen Kontakt. Und dann auch sehr viele Immobilieneigentümer, also grosse Anlagestiftungen, aber auch kleine, private Eigentümer, die irgendeine Immobilien in der Stadt haben und ein Bedürfnis haben, was Nutzung betrifft, was auch bewilligungstechnisch betrifft mit dem Kanton, wo wir eigentlich eine Schnittstelle sind.
Kannst du mir aber ganz konkret mal ein Beispiel machen? So wie wenn ich die KI würde fragen, erklär es mir, wie wenn ich ein 6 Jahre alter Junge wäre. Weißt du, ganz konkret, Leute jemand an und sagt, ich brauche Ausstellungsfläche.
Genau. Es läutet irgendjemand an, also Stadtnutzende, das ist für uns so der Überbegriff, egal ob jemand hier arbeitet, ob er einfach in die Stadt geht, einkaufen, ob er ein Museum besucht oder ein Expert ist, etc., etc., Tourist. Wo irgendein Stadtbau Basel-Thema hat, oder? Also er weiß nicht, wo er es einlösen kann, oder er braucht mehr, oder er weiß nicht, ob sie noch gültig sind. Das ist ganz etwas Simples, oder? Dann gibt es Unternehmen, die Leute an, wie sie eine Bewilligung brauchen, nicht wissen, wie sie ihre Leute am Sonntag zahlen müssen, wie sie nicht ganz sicher sind, was nebendran in der Immobilie passiert, wie sie nicht wissen, wie lange geht die Baustelle, und so weiter und so fort. Und dann gibt es logischerweise Themen von grösseren Unternehmen oder so, die Beratung brauchen im Sinn von, Sie haben eine Immobilie gekauft, wollen die umbauen, wollen die neu nutzen. Und dort fragt sich dann am Anfang an, oder, wie sollte man heute so eine Immobilie positionieren? Was für Flächenverhältnis braucht es? Mit wem muss man allenfalls in Kontakt treten? Wer sollte man mitnehmen? Was passiert in der Umgebung von dieser Immobilie? Mittel- bis langfristig und so. Das sind so drei Abzüge davon, höchstwahrscheinlich von unserem, wo unser Daily Business relativ gut erklären und abrunden.
Aber das heisst, es hat immer recht eine strategische Ausrichtung und auch ein gewisses Know-how. Also du kannst jetzt nicht irgendeinen Studenten anstellen, der das Telefon abnimmt und sagt, kein Problem, 200 Meter links.
Ja, das ist gut, ein Input. Also, der springende Punkt, glaube ich, ist, ja, es spielt bei uns, glaube ich, schon viele Facetten eine grosse Rolle. Also wir müssen Leute haben, die nicht unsere Stadt nur mehr lieben, sondern auch gut kennen. Also das ist wahnsinnig entscheidend. Denn man kann es negieren oder nicht, der Dialekt beziehungsweise unsere Stadt halt nicht nur spüren, sondern sich halt auch ausdrücken, so wie wir uns ausdrücken, ist ein grosser Vorteil. Vielleicht nicht unbedingt ein Killer-Kriterium, aber es ist ein riesen Vorteil. Also das ist bei uns in alle aus der Region und leben auch hier und so, das hilft extrem. Das sind einfach so die Sachen, die du auch weißt, die man nicht erklären kann, also die Feinheiten, oder? Wo man einfach weiss, ja, da gibt es Geschichten hinter dran, da gibt es Bedürfnisse. Man agiert anders, oder? Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Und ich glaube, auf das müssen wir uns einfach, auf das achten wir auch sehr stark. Und unsere Leute, ja, die sind gut informiert. Logischerweise nicht alle gleich und dann nicht alle in den gleichen Themen gleich tief. Und die Erfahrung hilft uns auch. Wir haben ein Team, das schon relativ lang bei uns ist. Viele, die schon lange in dem Team auch funktionieren. Und das ist halt zu wissen, wird immer grösser. Und das hilft auch im tagtäglichen Bereich, also auch in meinem Job. Mit grossen Immobilienprojekten braucht es viel Erfahrung, braucht es viel Abstimmung mit dem Kanton. Und das kannst du nur mit Erfahrung. Das ist nicht Wissen allein. Das ist sehr viel durchgespielt. Wissen, wer wo, wenn in zum Zug kommt und so weiter und so fort. Ja.
Ich nehme an, die haben auch eine spezielle Ausbildung. Oder? Also du kannst jetzt nicht irgendjemanden nehmen. Ich meine, jemand, der mit Immobilien zu tun hat, wenn der einen Immobilienhintergrund hat, hilft das. Haben die auch Rechtsanwälte?
Nein. Also ich glaube, wir wollen bewusst, wir bezeichnen uns immer so ein bisschen Schnellboot, oder? Das kann man, das weißt du auch, du hast auch eine Firma, bis zu einer Größe von irgendwie so 6 bis 8 Mitarbeitern geht das, irgendwann bei 10, 12 wird es dann auch vergippen, oder? Weil halt die Struktur hinter da grösser muss werden, etc. Wir probieren schon so ein bisschen Schnellboot, sie auch als Ergänzung zu Basel Tourismus, wo logischerweise mehr Leute hat und eine andere Struktur. Durch das können wir uns alle gut ergänzen in der Stadt. Und ja, es braucht viel Wissen, aber ich glaube, es gibt dann irgendwann auch einen Punkt, wo es ein Spezialist braucht, oder? Und dann kommen nicht mehr zum Zug, oder?
Also da hat er ein riesen Netzwerk eigentlich. Genau, die wissen also, auch, wo anrufen.
Eben nochmal, also das mit dem Immobilienbereich machen wir jetzt auch seit weit über 8 Jahren und das wird immer intensiver. Und mit der Zeit hast du dort so ein Wissen, allein durch die Fälle, die du durchspielst und durch Kontakt, die du hast, dass du dort höchstens ja, sehr gut positioniert bist. Und dann gibt es ganz, ganz spezifische Fragen, wie beispielsweise eine Immobilie in einem Anlagenportfolio verortet ist und was das denn auslöst und warum es das gewisse Sachen nicht gehen regulatorisch. Dann musst du Profis zuziehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich glaube, der Teil, den wir abdecken können, ist wahnsinnig hilfreich. wie wir unsere Stadt spüren, wie wir die Leute kennen, wie wir kurz, schnell können Rückfragen stellen und Einschätzungen können verlangen. Und dann kommt der springende Punkt, wo, glaube ich, viele heute nicht mehr können, die Einschätzung richtig formulieren. Also nicht nur eine Frage vom Gegenüber aufnehmen, sondern eigentlich die durch einen Filter durchlassen und sagen, ist das richtig, dass du das meinst, Gegenfrage stellen und dann anhand von dem die Frage an die richtige Stelle weitertragen. Das ist die grösste Herausforderung.
Die Sache richtig verstehen ist die grosse Kunst, oder? Wenn du so mit normalen Leuten redest, die einfach nur das Oberflächliche sehen, dann hörst du immer so die gleichen Argumente. Läden sterben, nur noch grosse Ketten. Auf der anderen Seite sieht man dann natürlich auch, dass das in der Innenstadt geschafft wird. Es gibt neue Strassen. Was ist das Konzept? Wo will man an? Wie geht man mit den laufenden Veränderungen um, die jetzt auf der Markt einprasseln?
Ja, ich glaube, der springende Punkt, den du vorher erwähnt hast, was immer wichtig ist und höchstens nicht nur bei uns, sondern generell auch in eurem Job und ganz viel ist einordnen. Oder? Mhm. Also nicht nur die Aussagen der Leute einfach nehmen und irgendeine Antwort geben, das ist falsch, weil sehr oft ist es einfach auch eine emotionale Wahrnehmung oder eine situative Wahrnehmung, also was im Moment einem gerade stört oder was man selber davon betroffen ist. Und darum muss man es auch nicht negieren, weil es ist ja so für sie, spielt das im Moment eine Rolle und es hat auch ein Wort drin. Aber ich glaube, dann geht es darum, einordnen, faktenbasiert, da hilft auch die Erfahrung und das hilft auch das Wissen, weil gegen Wissen kann man dann relativ schwierig antreten mit einfach Emotionen. Und dann geht es auch darum, so ein bisschen aufzuzeigen, oder, was passiert kurz-, mittel-, langfristig. Und ich glaube, unsere Stadt muss einfach sich bewusst sein, dass sie das ist, was sie ist. Also sie ist nicht Zürich, sie ist nicht Genf, sie ist nicht München oder Barcelona.
Wie tust du das unterscheiden?
Ich glaube, wir sagen immer, Basel ist ein urbanes Dorf, oder? Mhm. Also es ist eine gute, spannende Zielgröße. Es hat einen wahnsinnig reizvollen Charakter. Es hat noch in Gehdistanzen, sehr entscheidender Faktor. Also unsere Stadt ist überall zu Fuß erreichbar. Ist sehr attraktiv, weil wir nicht ganz alle alten Bausubstanzen, auch wenn wir zu viel vernichtet haben, haben wir nicht ganz alles vernichtet. Und durch das hat sie einen Wohlfühlbereich. Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt, aber unsere Zielgröße und unsere die Leute, die unser mögliches Potenzial in diesem Wirtschaftsgebiet, ist halt einfach nicht so gross wie beispielsweise in Zürich-Oberland oder in Zürich. Mm-hmm. Wir reden dort von irgendwie 450'000, oder? 200'000 Einwohner in reduzierter Form. Und Zürich hat allein irgendwie 400'000 an Zürich-Oberland, allein 400'000 in diesem Gebiet mit sehr guter Kaufkraft. Wir sind nicht die top-internationale Stadt, das ist Zürich und Genf in ihrer Positionierung, aber wir haben eine sehr gute Positionierung. Und ich glaube, wenn ein Brand in die Schweiz kommt, dann kommt er nicht zuerst auf Basel im Normalfall. Es kann sein, dass er auf Basel kommt, weil er in einem deutschen Gebiet in der Nähe von der Grenze ist und das sagt, das ist für mich einfach. Aber generell, so globale Brands, die kommen zuerst auf Zürich. Das ist auch okay. Und testen Zürich. Und wenn es in Zürich funktioniert, kommen sie auf Basel. Und das müssen wir uns auch bewusst sein. Es gibt auch Sachen, die funktionieren bei uns nicht gleich. Marken beispielsweise. Mhm. Wo wir nicht das gleiche Bild haben. Es ist vielleicht auch das Positioning auf der Strasse weniger entscheidend wie in Zürich. Und das muss man sich auch bewusst sein. Aber das ist auch nicht schlecht. Genau. Und das muss man, glaube ich, einfach jeweils bei den einzelnen Fällen der Leute sehr gut einordnen.
Könnt ihr auch aktiv Marken akquirieren? Dass ihr sagt, oh, ich bin in der Ferien in L.A., dort habe ich etwas gesehen. Hey, das ist, die wollen wir in Basel haben.
Ja, vielleicht nicht gerade in L.A., aber weil wir ja realistisch sind, wir kämpfen zuerst eben auf Frankfurt oder auf München. Oder irgend so etwas und dann Zürich und dann Schweiz. Aber ja, machen wir. Mhm. Vielleicht weniger aus unserer eigenen Perspektive aus. Das ist noch wichtig, oder man muss das wirklich auch dort durch einen Filter lassen. Es geht nicht darum, dass wir toll würden fänden. Mhm. Sondern es geht darum, was funktioniert in der Stadt. Es gibt Brands, wo ich in Basel keinen Shop würde eröffnen. Als Beispiel Balenciaga. Funktioniert in Basel hundertprozentig nicht. Mhm. Weil die Zielgruppe ist zu wenig gross in Basel. Mhm. Im Vergleich zu einem Louis Vuitton. Gastronomiekonzept gibt es. Gastronomiekonzepte, die zu Basel, wo ich vorsichtig wäre, die ich auch nicht lancieren würde. Es gibt einen Hotelbetrieb, wo wir in Kontakt sind, wo wir eher sagen, schwieriger. Kann funktionieren, aber schwieriger. Man kann ja nie so eine endgültige Position beziehen, aber wir umschreiben es halt so ein bisschen und probieren das ihnen zu erklären. Aber wir haben schon mit etlichen Brands Kontakt gehabt, unter anderem Motel Amio, an der Schifflandi, der Porzellanladen aus Portugal, ein Startup aus Deutschland, wo wir eigentlich nach Basel gebracht haben. Und das gibt es immer wieder. Sehr oft passiert das im Hintergrund, wird auch nicht publik. auch mit den ganzen Immobilienfirmen, die wir zu tun haben, die wir neu positionieren, reden wir nur darüber, wenn die Firma selber darüber redet und selber das so kommuniziert, dass wir involviert sind und der Rest passiert. Im Hintergrund?
Ja, also ich bin jetzt auch gerade ein bisschen beeindruckt. Also, das ist viel strategischer und viel grösser, als dass ich eigentlich das gedacht habe. Weil, wenn ich sage jetzt auf Pro Innenstadt. Ja, ja, okay. Wenn du den Pro Innenstadt Bon siehst, oder? Dann lese ich von 2 Franken Kaffee dort und 1 Franken Gutschein dort und dann ein Museumsbesuch oder was auch immer. Aber du, es ist natürlich viel, viel einfacher abgestrickt, was du wahrnimmst. Oder? Aber eigentlich bist du wie ein Schachspiel. Du spielst eigentlich Monopoly.
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn man längerfristig eine Verbesserung ankriegen und auch nicht will, dem Aktivismus verfallen. Oder? Darum ist der Begriff Lädelist eben so falsch. Oder? Mhm. Weil wenn man den Begriff, wir brauchen jetzt auch wieder, nur schnell zum dir erklären, der Medien habe ich das eigentlich so langsam austrieben, dass sie den brauchen, weil er ist nicht faktenbasiert, oder? Lädelist aber wäre es dann, wenn aus den gleichen Gründen, mehreren Gründen, wirklich ein Exodus passiert. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Mhm. Und es hat auch nichts mit Basel zu tun, das ist auch noch wichtig, oder? So, die Transformationsprozess, das, was wir hatten mit dem Textilhandel, wo irgendwie vor 10 Jahren angefangen hat, und dann der Textilhandel hat sich korrigiert, weniger Geschäfte zum Glück, oder? Kommt jetzt ja langsam wieder aber in flächenbereinigte System, also kleinere Flächen, sehr bewusstere Positionierungen und so weiter. Das sind so Korrekturprozesse, oder? Und das passiert überall, von das braucht es Wissen. Und darum muss es strategisch sein, weil für die Unternehmen, die kommen, wenn man jetzt die Taubpost anschaut beispielsweise oder generell den Bereich um den Mauerplatz herum, dann ist entscheidend, was dort passiert. Also ein Globus, der so viel investiert in ein neues Haus und das Haus so gut positioniert, hat ja eine Ausstrahlung auf die Umgebung. Okay. Aber die erwarten beispielsweise auch, ohne dass sie jetzt dazu beitragen haben, sondern das hat man bereits im Vorhinein eingeleistet, das haben wir eigentlich mit dem Kanton antizipiert, dass man die Eisengasse verkehrsfrei macht, oder? Mhm. Also dort der ÖV rausnimmt, dass man sie nivelliert, also gleich macht wie in der Freienstrasse, auf eine Höhe bereinigt, dass mehr oder weniger nicht mehr Trottoir hat in den Strassenbereich, sondern eben eine Wohlfühloase. Und das wird einen Einfluss auf die Immobilien nebendran, oder? Die werden ja tendenziell vielleicht nicht günstiger, das kann man glaube ich sagen. Mhm. Aber der Eigentümer wird mehr investieren und es werden andere Konzepte reinkommen, die werden profitieren von dem Raum, von dem Stadtraum und von Globus. Und das sind wir eigentlich in der ganzen Stadt probieren anzuwenden, zusammen mit dem Kanton und mit anderen Stakeholdern, dass man eben den nachhaltigen Wert kann generieren kann. Weil, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zum Ergänzen, die Konzepte werden schnelllebiger. Das ist einfach Fakt. Also das wisst ihr im Agentur- und Medienbusiness auch. Das, was wir vorher irgendwie 5 Jahre lang können verkaufen und machen und es hat funktioniert, das geht heute nicht mehr, oder? Aus unterschiedlichen Gründen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und das vielleicht als zusätzliche Ergänzung hat eben dann auch der Impact auf das Thema, das immer aufkommt mit den Immobilienpreisen, oder? Wo man sagt, sind wir zu teuer? Nein, sind wir nicht generell. Die Frage ist, wie setzt sich das zusammen? Also an welchem Standort, in welchem Zustand ist die Immobilie und wie lange werden Mietverträge unterzeichnet? Und das geht mit dem Preis zusammen ein Päckchen. Und das Päckchen tut sich halt unterschiedlich zusammensetzen. Aber es gibt etliche Konzepte, die nicht länger wie 3 bis 5 Jahre werden funktionieren in der heutigen Beurteilung.
Was hat man da so für Vertragsdauern? Weil gefühlt ist ja praktisch nichts leer. Also wenn jemand etwas verschwindet, ist Tag später ist schon die Folie dort und jetzt wird neu ja, kommt, oder? Ist das eine Warteliste, die riesig ist, wo du schon Konzept haben, wo du wüsstest, die warten schon seit 4 Jahren? Es braucht auf den Moment, wo es der richtige Immobilie frei wird.
Ja, ich probiere es also in 3 Phasen zu unterteilen. Früher ist es so gewesen, dass du einfach alles genommen hast, oder? Früher heisst in den letzten 10, 20 Jahren, oder? Da ist einfach alles unterzeichnet worden, egal welche Mietzins, egal welche Lage, weil man hat unbedingt in die Stadt will. Das waren mehrheitlich Textilhändler gewesen, aber teilweise auch andere Branchen. Und jetzt ist es vielleicht eher so, es gibt solche, die wollen unbedingt kommen, aber die kommen nur, wenn die perfekte Immobilie da ist. Und der Anspruch ist anspruchsvoller geworden. Nur zum kurzen Rissen, da reden wir von, als Beispiel, die kommen nur, wenn es bodenlose Fenster hat, also Fenster, die direkt mehr oder weniger so über der Strasse aufhören, im leichten Mürli. Sie kommen nur, wenn es einen grossen Eingang hat und der Eingang muss in der Mitte sein. Und sie kommen nur, wenn die Eigenfläche 150 bis 200 Quadratmeter hat. Oder? Also das sind die anspruchsvoll sind, aber wo halt das Business-Konzept auch funktioniert, klare Vorgaben. Dann gibt es die, die unbedingt kommen wollen und man irgendeinen Deal muss machen, weil die Mietpreise vielleicht nicht funktionieren, das Gebäude. Dort findet man meistens mit dem Eigentümer eine Lösung, wenn man selbst dritt redet. Also der, der kommen will, wir, allenfalls ein Vermarkter und der Eigentümer. Das dauert jetzt ein bisschen länger, aber man bekommt es normalerweise an. Und dann hat man so die dritte Etappe von Immobilien, die sehr gut bewertet sind in diesen Portfolios. Darf nicht vergessen, das sind Gelder von uns, oder? Also sehr oft sind es Pensionskassengelder etc. Das heisst, die können nicht einfach den Mietzins absenken, weil sonst die Immobilie noch einen Wert abnimmt und das wieder einen Einfluss hat auf die Bewertung von dem Portfolio. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, es gibt Flächen, auch wenn das uns jedes Mal wehtut, was falsch ist, wenn man irgendjemand rein tut, weil dann ein Brand, ein weltweiter Brand, nicht mehr kommt.
Ja.
Also Gucci geht nicht in eine Filiale, die vorher Müller Drogerie drin war, als Beispiel. Und das muss man, dort muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man kann dort so ein bisschen längerfristige Kollateralschäden anrichten, was sich die Leute gar nicht so bewusst sind. Das ist auch mit dem Grund, warum man beispielsweise die Fläche im oberen Bereich der Freien Strasse immer noch leer steht.
Das musst du jetzt nicht beantworten, aber gibt es da auch Bestechungsversuche? Weil ich kann mir schon vorstellen, also wenn jetzt ein grosser Brand, und das ist wichtig, und dann lässt man nochmal, ich sage jetzt, ein paar Flaschen Wein überwandern. Also ich meine, dir entscheidet und dir sind in einer Position, wo für die Kunden ein relevanter Punkt ist. Also haben du auch schon so Annäherungen gehabt?
Nein, weil, glaube ich, das nicht funktioniert. Dort muss man vielleicht ein bisschen Trennstrich ziehen. Oder wir sind ja schlussendlich nicht die, die den Vertrag unterschreiben. Wir sind nicht die, die den Business-Deal am Schluss machen. Das ist auch richtig so, oder? Es ist für uns auch nicht wirklich ein Business-Modell. Sondern das sind ja dann die Vermarkter oder die Eigentümer oder der Vermieter. Wenn ein Vermieter zwischengeschaltet ist, der Vermieter selber. Wir sind die, die eigentlich die Schnittstelle herstellen. Oder? Wir wissen viel, wir können Wissen kombinieren, wo die alle nur Einzelwissen haben. Mhm. Also der Immobilieneigentümer hat Einzelwissen, der, der will Co. hat Einzelwissen. Und wir haben eigentlich das gesamtheitliche Wissen, wir wissen, was passiert, wir wissen, wer sich wo schon mal interessiert hat. Wir reden mit allen sehr offen, sie auch mit uns, und wir kombinieren das Wissen. Und durch das gelingt es uns dann beispielsweise Bucherer an die Freie Strasse zu kriegen, mit einem so einem grossen Shop, mit einer Rolex-Positionierung, wo man schlichtweg eine Fläche gesucht hat, die mehr dem entspricht im Vergleich zu der alten. Und das kann man sagen, weil das erzählen sie auch, dass wir dort involviert sind, oder das kann ich das auch so sagen. Das ist beispielsweise einer von uns, oder? Wo man halt eben alle die Wissensfaktoren kombiniert hat miteinander, mit der Geschäftsleitung geredet hat und dann eigentlich die optimale Lösung gesucht hat mit dem Eigentümer. Im Sinne von Nachhaltigkeit. Also uns zu bestechen ist uninteressant, sprechen wir nicht darauf an, weil eben wir sind eine Non-Profit-Organisation, wir sind längerfristig interessiert an dieser Stadt. Das ist vielleicht auch ein grosser Unterschied. Schnelle Geschäft ist für uns nicht spannend.
Wenn ich ein Mitarbeitergespräch mit dir würde machen Ende Jahr und ich würde deine Leistung beurteilen, nach welchen drei Kriterien wäre etwas, wo man sagen kann, anhand von dem sehe ich, dass du gut geschafft hast? Weil die Innenstadt ist ja eh voll am Samstag.
Ja, ich glaube, es gibt auch Faktoren, wo man nicht eben so direkt messen kann und wo nicht auch immer gerade ein Hebel von uns aus bedient wird. Das wäre ja schön, wir könnten einen Hebel bedienen und sagen, jetzt mehr Leute, jetzt weniger Leute oder jetzt irgendwie, jetzt sind alle Geschäfte voll und jetzt hätten wir gerne mehr Gastronomie und jetzt hätten wir gerne mehr Retail und da hätten wir noch gerne ein Hotel. Das geht ja nicht. Ich glaube, der Fakt ist, dass wir ein gut stabiles Business machen, also wir wachsen immer. Das ist uns nicht wichtig im Sinne von immer grösser werden, aber wir gewinnen jedes Jahr konstant zwischen 30 und 40 neue Mitglieder aus allen Branchen raus. Das ist, glaube ich, schon ein Leistungsbeweis. Unsere Bond funktioniert sehr gut. Auch dort gibt es nicht dreifache Hebel, dass er mehr generiert und so, aber er generiert rund etwa 8 Millionen für die Stadt Basel jedes Jahr an Wertschöpfung. Mit einer sehr hohen Einlösequote, die fast bei 100% liegt, was einzigartig ist. Sehr stabil. Und ich glaube, dann gibt es neben da ganz viele Aktivitäten, natürlich, die sichtbar sind, wie ein Flanner-Festival, wie ganz viele andere Geschichten rund um die Art Basel, Weltkommgeschichten, MSC, die halt wirklich spürbar sind. Was man nicht so gespürt ist, der, wo wir vorher sehr lange geredet haben, ist der ganze Bereich, der hinten dran passiert, strategische Immobilien, weil er einfach schwierig zum Vermitteln ist und weil er auch nicht, ja, das ist ein Thema, das halt auch heikel ist und von Vertrauen basiert. Da kommen immer wieder Sachen raus und irgendjemand erzählt etwas darüber, aber es ist halt wirklich ein Vertrauensgeschäft und das ist es halt eher im Hintergrund.
Guter Steilpass gewesen. Gehen wir zu den Sachen, die die Leute gerade eins zu eins wahrnehmen. Jetzt eben zum Beispiel das Flaneur Festival. Wer hat die Idee gehabt? Was steckt dahinter?
Ja, die Idee basieren eigentlich immer bei uns intern. Meistens sind ein paar wenige Leute davor, die dann spielen nach so etwas und eine Vision haben. Ich glaube, dort ist es darum gegangen, ganz klar einen Impuls zu setzen. Wir haben gemerkt, etwa 2017, wo es das erste gab, 2017, dass so der Bedürfnis nach Erlebnis nicht nur Konsum, also nicht nur Produkte kaufen, sondern Leute kennenlernen, die das machen, die dahinterstehen, Produkte erleben, aber auch das Ganze so in eine in eine Welt eintauchen, so, wir haben es immer so beschrieben, alles im Wunderland, so eine Traumwelt, und du gehst mit Emotionen heim. Das haben wir eigentlich probiert, beim Flaneur so ein bisschen sehr zu intensivieren. Und angefangen hat es eigentlich schon mit dem White Dinner 2015, oder, wo wir gesagt haben, es geht nicht darum, ein Fest zu organisieren. Wir haben dann noch ein Jubiläum gehabt, aber das haben wir mehr missbraucht. Oder? Die Idee war eigentlich, den Menschen Emotionen zu ihrer Stadt zu geben, die sie sonst nicht erleben können. Und ich glaube, das ist, Flaneur hat das sensationell funktioniert. Mit 6'000 Leuten haben ja am Anfang ganz viel gesagt, geht nicht, und was machen wir, wenn es regnet? Und am Schluss ist, glaube ich, immer noch ein Thema, wo in der Stadt einfach, ja, wir werden Minimum ein, zwei, drei Mal pro Woche werden wir auf das Thema angesprochen. Mhm. Und beim Flaneur haben wir das probiert weiterzutragen und haben klein angefangen in der Märthalle. Und da ist stetig gewachsen, 2'500, 4'500 Leute. Dann sind wir in Klarastrasse, genau. Sehr grossen Erfolg an einem oben. Und dann ist Corona gekommen. Und dann ist so der Wunsch vom jetzigen Bundesrat, Beat Jans, dass man ein Stadtfest macht, um die Stadt wieder beleben nach Corona. Aufgrund von dem hat es auch in einem Perimeter stattgefunden, wirklich zmitzt in der Innenstadt, zmitzt im Kern. Und haben auch dort nochmal wirklich probiert, den Leuten wieder die Freiheit zu geben, oder das Produkt von Basel zu erleben, aber die Freiheit geben, auch Dankeschön sagen, auch den Unternehmen Dankeschön sagen. Und dann sind wir in der Elisabethenstrasse und dort ist es einfach stetig gewachsen, 3 Tage, 100'000 Leute, knapp 100'000 Leute. Und ein riesen Erfolg, weil ich glaube, es erfüllt das, was die Leute wollen. Aber, und das ist vielleicht der Punkt, irgendwann kommt man einmal an einen Punkt, wo man sagt, ja, das hat man ja jetzt, den Puls hat man geschafft. Und durch das gibt es 2025 das letzte Flaneur.
Aber es ist schon verrückt, wenn man jetzt schaut, was halt mit den Messen passiert. Oder? Es ist überall eher ein Abbau, es ist überall ein Rückgang, Zuschauer, die fehlen. Und trotzdem zeigen dir ja, dass das Bedürfnis der Menschen eigentlich da ist, um an so einen Ort zu gehen.
Ich glaube, das Bedürfnis ist sehr stark um. Ich glaube, die Schwierigkeit darin liegt, dass du musst den Nerv der Zeit treffen, also wirklich, was wollen sie ganz genau. Und das darfst halt, das sind halt wirklich, muss man auch ehrlich sein, das sind alles Bauchentscheide. Die werden mit dem Kopf gespiegelt, aber es sind nicht Kopfentscheide. Das kann man nicht im Kopf treffen, so die Entscheide. Also, nimm jetzt das Beispiel Pokémon-Video, das ihr gemacht habt, jetzt mal im Basel Tourismus. Das war nicht ein Kopfentscheid von dir. Das war ein Bauchentscheid, wo du irgendetwas gefühlt hast, das müssen wir jetzt einfach mal probieren, so, oder? Mhm. Und eigentlich bauen unsere Ideen genau gleich auf. Die werden gespiegelt nachher, die werden validiert, oder? Da wird auch logischerweise die finanzielle Geschichte betrachtet. So ein Flaneur kostet richtig viel Geld und ist eigentlich komplett eigenfinanziert mit den Partnern zusammen, BKB und IWB und am Anfang noch mit der Unterstützung vom Stadtbelebungsfonds, vom Kanton. Aber das allein reicht nicht, um das zu finanzieren. Und ich glaube, ja, es braucht eine Vision, es braucht einen Impuls. Und es werden immer Modelle sein, die nicht Business-Konzept werden sein. Und das ist vielleicht so der Schnitt zu der Messe oder zu der Messe Schweiz. Also einen Flaneur als Business-Konzept positionieren ist, glaube ich, chancenlos. Oder? Mhm. Das muss bestmöglich kostendeckend sein. Das ist schon eine genug grosse Herausforderung. Insbesondere, wenn man im öffentlichen Raum ist. Also von dem her kann man das nicht eins zu eins zu der Messelandschaft spiegeln. Aber ich glaube, der Erlebnisbericht, der hat immer noch eine grosse Bedeutung. Und den wird man in allem müssen aktivieren. Also das braucht probiert Formel 1, das probiert Champions League in ganz gross. Der ESC ist ja auch, wenn man will, in die Richtung gegangen. Und auch jede Stadtmärkte oder so, ganz kleine Geschichten gehen eigentlich in die Richtung. Es geht in erster Linie ums Erlebnis und viel weniger um den Konsum. Der Konsum ist zweitrangig, ist wichtig, wirtschaftlich. Früher war der Konsum in erster Linie gewesen. Und heute ist aufgrund von der Wohlstandsgesellschaft ist das Erlebnis im Vordergrund.
Es ist total spannend in der Vorbereitung von dem Gespräch, oder, wo ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe. Eben ist mir aufgefallen, dass du sehr belesen bist und auch du hast viel Zitate auf deinen verschiedenen Webseiten oder dort wo du schaffst immer gern mit so Sprüchen oder eben mit Aussagen. Unter anderem beziehst du dich auch auf das Buch Innovation vom Wolf Lotter, wo ich so das gelesen habe, ich gedacht, was hat das mit deinem Job zu tun? Aber wenn ich dich jetzt höre, muss ich sagen, ja, ich verstand es. Es geht dort eigentlich darum, dass man sagt, okay, wie viel darf man experimentieren? Man muss kreativ sein, man muss Mut haben, man darf auch Fehler machen. Das ist schon etwas, wo nimmst du die Inspiration her? Wo holst du dir die Sachen? Gehst du einfach viel reisen, schaust andere Städte an? Oder wo kommt das? Woher kommt das?
Ja, ich glaube, das eine ist eine Veranlagung. Das kann man ja nicht, also das, ich glaube, man hat,
das hast du, bist
das,
du einfach.
Dass man positiv denkt, dass man will vorwärts gehen, dass man etwas will bewegen, dass man Lust hat, mit Menschen etwas zu machen. Ich glaube, das ist eine Veranlagung ein bisschen, oder? Die kann man logischerweise, älter als man wird, das wissen wir beide, kann man die bestärken oder abschwächen. Wir sind noch jung, selbstverständlich. Mit 38 haben wir das ja noch. Stimmt nicht ganz. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mit sehr vielen Menschen will ich in Austausch gehen und auch sehr viel lernen und zuhören und Fragen stellen. Also ist noch wichtig, oder nicht Gegenfragen stellen und wie sehen Sie das? Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Denn logischerweise, ja, ich glaube, viel lesen und viel beobachten und so, branchenübergreifend, ist sehr, sehr wichtig und entscheidend. Dann ein Team, wo man das höchstens auch spiegeln kann, oder generell auch Leute, die man im Business zu hat. Und dann, glaube ich, das Rollenverständnis darf man auch nicht ganz negieren, oder? Also, wir sagen immer, es gibt so die kurz-, mittel- und langfristige Art und Weise von unserer Arbeit. Kurzfristig ist, wir stehen jederzeit für jegliche Fragestellung von Unternehmen oder von Stakeholder oder von Stadtnutzenden zur Verfügung und probieren, die bestmöglich zu behelfen und ihnen weiterzuziehen und zu unterstützen. Und dann gibt es mittelfristige, wo man so ein bisschen die ersten Impulse kann setzen und wo man Rahmenbedingungen schaffen kann. Und dann langfristig ist die Vision, oder? Also ein freier Stoß, ja, 4 Jahre Bauzeit ist zu lang, kein Thema. Mhm. Und das ist nicht lustig. Aber wir bauen einen Stadtraum für die nächsten Jahrzehnte, für die Zukunft, oder? Und genau das Gleiche ist bei einem Mehrplatz, also bei grossen Stadtprojekten ist das eigentlich immer so, dass wir für die Jahrzehnte bauen, bei Arealentwicklungen bauen wir höchstens sogar für Jahrhunderte, oder? Und das, glaube ich, das muss man ein bisschen unterscheiden und das muss man den Leuten auch richtig einordnen können. Und vielleicht dort gibt es ein paar kleine Beispiele. Das eine ist, warum stecken wir teilweise in so eine Immobilien-Schwierigkeit drin, oder? Das liegt an dem, dass sehr viele Leute nicht investiert haben in ihre Immobilien und heute all die Infrastruktur haben. Und dort reingeht der moderne Brand nicht mehr, weil es zu kompliziert ist, weil er unsicher ist mit den Leitungen, instabil und so weiter. Also Zara wird nie in eine alte Immobilie gehen, die nicht auf dem neuesten Stand ist. Weil sie halt einfach mit den neuesten Technologien arbeiten und in der Stadt das auch erwarten, dafür nerven sie sich auch nicht über Baustellen, weil das kennen sie uns anderen Städten genau gleich. Was sie aus anderen Städten nicht so genau kennen, ist ein stabiles Netz. Und das brauchen sie, weil sie alles digital auslesen.
Du bist ein Schneidenker. Du schiessest, also es ist unglaublich. Ist das, kannst du das so gut formulieren und hast du das alles so parat, weil du das ständig allen musst erklären? Oder bist du dir einfach so völlig, weißt, klar in dem Moment, wo du etwas machst, warum dass du das machst? Du hast ja gerade alles parat. Das ist ja wie wenn das jetzt, du gehst wie voll vorbereitet, aber ich habe dir ja keine Fragen geschickt, du kommst einfach gerade.
Ich glaube, es hat mehrere Komponenten. Das eine ist, ich glaube, ich liebe, was ich mache, habe eine grosse Leidenschaft und investiere auch viel Zeit, nicht nur ich, auch mein Stellvertreter, der Ben und auch mein Team. Ich glaube, das ist wichtig, wir verstehen das alle. Bei uns schafft niemand einfach wegen dem Lohn. So, wir arbeiten, weil wir eine grosse Leidenschaft zu dieser Stadt haben, zu dem, was wir wirklich bis ins Letzte in Ödel. Also wir haben jetzt gerade eine Volontärin eingestellt, auch dort ist es so, die liebt das, was sie macht und darum schafft sie bei uns. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wirklich das Wissen, was ich aneignet über Zeit. Und das andere ist halt effektiv, ich glaube, dass man es viel antizipieren und viel spiegeln kann. Alles wissen wir auch nicht und dann holen wir uns die Informationen. Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass man den Leuten probiert, möglichst gut können, das einzuordnen. Also Journalisten, die mir heute anrufen, wissen, wenn sie nicht vorbereitet sind, haben sie nicht in 2 Minuten eine Antwort, sondern reden sie mit mir eine halbe Stunde. Weil es geht mir darum, sie nicht zu belehren, das will ich nicht, sondern es geht mir darum, dass sie verstehen, was abgeht. Mhm. Sie können auch komplett anderer Meinung sein am Schluss. Wir wissen ja auch nicht alles, oder es geht ja heute gar nicht mehr in der schnell wachsenden oder schnell bewegenden Welt. Aber es geht darum, dass man nicht etwas behauptet, wo die Fakten vollkommen auf einer anderen Lage sind. Und darum ist Wissen nicht unentscheidend.
In die Politik hast du nie gehen. Du wärst eigentlich prädestiniert.
Nein.
Die Netzwerke, deine Fähigkeit, etwas auf den Punkt zu bringen.
Ich glaube, man muss ein bisschen seine Rolle finden im Leben und auch im Job. Und ich glaube, man kann nicht alles machen. Und ich glaube, für uns wäre es kein Vorteil, niemand, der bei uns im Team ist, wenn er in der Politik wäre. Weil wir spielen eine Rolle, die eine Schnittstelle ist. Mhm. Und wir dürfen wirklich kein Partikularinteresse haben, nicht ideologisch sein und nicht involviert. Logisch gibt es Sachen, die wir toller finden und Sachen, die wir weniger toll finden. Aber der entscheidende Faktor ist, kann es aus unserer Erfahrung und aus unserem Wissen heraus längerfristig funktionieren? Oder mittelfristig funktionieren. Das ist der entscheidende Punkt und nicht, was wir toll finden. Und darum, es hat schon so Avance gegeben, sagt man, glaube ich, im Land und in der Stadt. In der Stadt kann niemand sagen, ich wohne auf dem Land oder jetzt auf dem Land. Früher auch in der Stadt gewohnt. Und auf dem Land kann niemand sagen, ich arbeite in der Stadt. Die Zeit fehlt mir schlichtweg, weil mein Lebensmittelpunkt ist schlussendlich zu einem grossen, der ist in der Stadt, von morgen früh bis zu oben durch alles. Unter das, nein, danke, das ist, ich glaube, das wäre nicht meine Rolle. Ich wäre viel zu ungeduldig.
Dann schließen wir den Teil hier mal ab. Auf Zoll und den Trump gehen wir jetzt gar nicht ein, weil bis wir den Podcast rauslösen, ist die Welt schon wieder dermaßen eine andere. Wenn es für dich okay ist, vielleicht noch ein kleiner Rückblick in dein Leben. Du tönst nach Basel-Land, Basel-Stadt. Du bist in der Region aufgewachsen.
Bin in der Region aufgewachsen. Unterliestl, das ist immer noch entscheidend, weil man sagt, immer, wenn man Unterliestl aufwächst, dann ist man Basel-orientiert. Das ist bei mir, glaube ich, auch so. Ich bin auch immer viel mehr Basel-orientiert gewesen. Wie mein Großvater auch in Alschwil gelebt hat und in Basel in Firmen war und in Sportverbänden und so. Und ich sehr grossvaterorientiert war. Und das ist mein Punkt, ist auch immer Basel gewesen, bis auf ein paar Abstecher in die Berge, wo ich auch heute noch eine Verknüpfung habe. Genau. Und das Basel-Land ist für mich so, ja, aufgewachsen, aber nicht mehr.
Elternhaus, beruflich?
Elternhaus, also in Füllinsdorf aufgewachsen. Mutter Kindergärtnerin, Vater Fotolithograf, also dort mal noch beim Sturm. Dort sicher in, so in Verbindung kommen mit den visuellen Geschichten. Sie haben sehr viele so Bücher produziert für ein Tageli und so, für ein Paul Sacher. Dort so in die Verbindung kommen. Und dann eben sehr stark durch meinen Grossvater prägt, der Vizedirektor war vom Wachendorf, einer Firma vom Wolf, die so Gummiprofil hergestellt hat und so die Schwimmmetteli, die wir alle kennen. Und auch in der Freistrasse ein Büro gehabt, dort mal, unter Wachendorf. Also auch dort gibt es so geschichtliche Verbindungen. Und der Präsident war vom Bürgerturnverein und das halt sehr stark ja, in der Stadt verwurzelt.
Schulzeit?
Schulzeit war okay, ja. Ist sicher nicht meine Lieblingszeit gewesen.
Ab welchem Moment hast du so gewusst, wo du hin willst entwickeln?
Ja, ich glaube, ich bin halt immer vom Typ her so, schon der, das ist jetzt schwierig, so ganz sogar schon der Unternehmer gewesen, oder? Ich wollte immer Verantwortung übernehmen, machen, Sachen selber vorantreiben, selber in die Hand nehmen und habe das auch relativ schnell gemacht. Habe eine Lehre angefangen als Conditor Confiseur Patissier Chocolatier, abgeschlossen als bester Lehrling in der Region, in Liestl gelehrt dort zumal noch, mit deiner Frau zusammen. Das sind so die spannenden Verknüpfungen. Basel ist halt wirklich ein Dorf. Und dann aber direkt nach der Lehre nach Gstaad, 3 Jahre in Gstaad geschafft.
Als Konditor, das ist ja schön genau. An dem Beruf. Also ich meine, da kannst du wirklich, da steht eigentlich die Welt offen.
Ja, das war also auch lässig, wegzugehen, in die Berge zu gehen. Das war eine Zufallsgeschichte. Bin dann aber 3 Jahre geblieben, habe immer im Winter geschafft, im Charles Dirum und im Palace. Und nebenan Militär gemacht, viel Militär gemacht.
Hast du weitergemacht?
Ich habe weitergemacht.
Hat dir das etwas geholfen? Also ich habe weitergemacht. Ich habe es super Zeit gefunden. In diesem Alter hast du sonst in der Wirtschaft nicht die Möglichkeit, Leute unter dir zu haben.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo du sagst. Oder? Ich bin dazu mal mit 21 in Führungsposition bei der Migros Basel übernommen und Konditorei Confiserie geleitet beim Hauptbahnhof dazu mal, also mit der Neueröffnung.
Dann bist du aber schon auch immer der Typ gewesen, wo nach dem gestrebt hat, weil eben zum Beispiel jetzt Führung, das bekommst du nicht, das nimmst du auch. Dass du das willst machen.
Ja, aber nicht, ich glaube, im Vergleich zu anderen ist er nicht erzwungen. Oder? Es gibt so die Leute, die mit Ellenbogen und so ganz klare Ziele und Titel haben. Logischerweise haben wir das, glaube ich, alle gehabt in den jüngeren Jahren, dass einem das wichtiger war, vielleicht, wie das heute ist. Irgendwann gibt es einen Knacks, 30, 35 höchstwahrscheinlich. Also, wenn man so im gesunden Mechanismus. Und das ist, ja, aber ich glaube, so vorwärts können etwas bewegen können, etwas können ja,
du willst etwas bewegen, du willst etwas verändern,
glaub,
du
das
willst
ist etwas
hinterlassen. Ja.
Und das war auch Militär so. Gewesen. Also Militärfunktionen, wo man halt kann, ja, Leute mitnehmen, Leute dazu bewegen, Leute weiterbringen, finde ich auch immer spannend. Also Leute aus dem Team oder im Umfeld weiterbringen. Und das dort liegt irgendwie die Führung und so die Verantwortung im Unternehmertum liegt dort irgendwie verborgen.
Aber dann hast du also sowohl familiär durch die Großvater, durch die Vater, du hast das KMU und Firmen, das ist bei dir präsent gewesen. Und dann hast du selber auch eben den Laden übernommen und hast Verantwortung übernommen und hast gesehen, was es braucht, um einen Laden zu führen. Von dem ist mir das klar, dass du, aus welchem Ecke du jetzt kommst und wo ist dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich mit dem Know-how oder ich will noch mehr bewegen und das anderen können mitgeben. Wo ist das gekommen, dass du den Wechsel gemacht hast denn?
Ich glaube, da passiert so ein bisschen automatisch, oder? Also auf der einen Seite, also mitarbeitertechnisch oder Job oder
Job? Nein, jobmässig, oder? Weil bis jetzt bist du immer ganz klar immer in einer Firma gewesen und hast dort deinen Job gemacht, oder? Und jetzt schaust du eigentlich du bringst eigentlich dein Know-how auch mit, was du in deinem Leben gesammelt hast, du weißt, was es braucht, oder?
Ich glaube, das ist ja schwierig zu sagen, wo so der Cut drinnen ist. Oder
also hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben? Oder ist es
ich glaube, es ist sehr fließend. Also auch meine Jobs sind immer sehr fließend gewesen. Ich bin immer angefragt worden oder Situationen haben sich ergeben. Ich habe nie einen nächsten Job gesehen. gesucht. Das ist so ein bisschen wie eine natürliche Entwicklung. Das wäre ja, also ich glaube, ich ist auch sehr gesund und schön, wenn es so funktioniert. Es kann nicht immer so funktionieren. Ist aber bei mir so gewesen. Und ich glaube, ja, das Bewusstsein kommt sich auch mit dem Alter und der Erfahrung, so, wo man kann Dreckpunkte setzen, wo die Stärken sind, wo man vielleicht auch ein besseres Team noch ergänzen kann, selber. Egal, ob das eigene ist oder ein externes Team. Das passiert, glaube ich, immer irgendwann im Prozess. Das ist noch schwierig zu sagen, wo der Cut ist. Aber ich glaube schon, er ist irgendwie zwischen 40, 45, 50, dort steigt sich das schon massiv. Also, ja, ich glaube, es hilft auch, wenn man fürs Alter weiss, wo man so ein bisschen durch will, wo man weiss, was man kann, was man nicht kann. Und darum eben auch die Antwort zu der Politik. Oder ich wäre viel zu ungeduldig, das geht mir viel zu wenig schnell vorwärts. Ich würde, dass man an einem Meeting sitzt und dann noch mit einer Lösung rausgeht oder zumindest mit einer Idee. Und nicht, dass man sagt, wir machen jetzt einfach weitere 5 Meetings ab, weil man sich ein bisschen druckt vor dem Entscheid, oder? Also ich glaube, dass ein bisschen entscheidungsfreudig sein ist entscheidend und dann halt auch Fehler machen. Oder Fehler machen, es gelingt dann halt nicht alles, oder? Das kann gar nicht, aber es gelingen einem nicht die grossen Würfe, wenn man es nicht probiert.
Und wie bist du schlussendlich zum Stadtkonzept Basel gekommen?
Ja, relativ unspannend, wenn man so will. Also ich bin in vielen von diesen Organisationen gewesen, von Mietervereinigungen und Shoppingcentervereinigungen, weil ich dort zumal, als ich Geschäftsführer war vom Ochsenspar Basel, nicht wollte akzeptieren, dass man immer Mietzinsverhandlungen führen, ohne dass man vorher aktiv daran teilgenommen hat, das Unternehmen oder den Ort besser zu positionieren. Und auf das bin ich halt dann irgendwann am Schluss in so drei Organisationen inne gsi und irgendwann ist dazu mal noch der Urs Welte als Präsident von Pro Innerstadt und der André Klein vom Leckerlihaus dazu mal noch, ist auf mich zu suchen und hat gesagt, wäre doch etwas für dich. Also du solltest eigentlich auch in Pro Innerstadt.
Aber das ist ja eine richtige Entscheidung gewesen. Also würde ich jetzt so auch unterschreiben.
Ja, das soll eine andere beurteilen, aber ich glaube, es war nicht falsch gewesen. Ja. Und nach rund einem Jahr bin ich dort, haben sie gefunden, ich soll Vizepräsident machen, so wie die jüngere Generation. Ich bin gleichzeitig gekommen mit der Miriam Baumann-Blocher, oder dazu mal Miriam Blocher. Und wir haben so ein bisschen gefunden, zusammen mit dem Armin Fers, der erst Stadt bekannt ist, mit Moos Welten, ja, der ehrenamtliche Verein ist nicht mehr ganz zeitgemäss. Also eigentlich braucht die Stadt jetzt etwas Neues, um das professionalisieren. Und dann habe ich das Projekt geschrieben. Und am Schluss, wie so oft, haben sie gefunden, eigentlich wärst du der Richtige, um das zu machen. Genau. Und dann hat das so angefangen. Und ich glaube, ja, dann haben wir das langsam aufgebaut zu dem, was heute ist. Am Anfang ganz klein, nicht gesagt, dass wir kein Geld haben, nicht gesagt, dass es schwierig ist, sondern einfach probiert. Stetig dran und auch ein bisschen probiert, eine andere Art zu haben. Also wirklich so ein bisschen menschenfokussiert, oder? Also wir arbeiten immer mit Menschen zusammen. Es ist eigentlich egal, ob eine Regierungsrat ist oder ein grosses Immobilienportfolio verwaltet. Es ist schlussendlich ein Mensch. Und was auf dem Kärtchen steht, ist nett, aber nicht so entscheidend. Und ich glaube, das ist schon so ein grosser Erfolgsfaktor von uns und vom Team und von der Organisation, dass wir sind Menschen fokussiert.
Du hast auch noch ein paar Ehrenämter. Eben, die Tag ist voll, so wie das hier auf dem Blatt. Du bist ein Mitglied von der Delegation vom Stiftungsrat vom Tele Basel. Du bist bei der Genussstadt Basel, Co-Präsidium, bist auch noch Rotarier. Ja, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Gehört das ein bisschen zum Job dazu oder machst du das einfach gern? Wie du willst mitgestalten?
Ich glaube, am Anfang macht mir viel, was zum Job dazugehört. Wobei die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, höchstens weniger, oder? Aber am Anfang braucht man das ja auch. Und mit der Zeit braucht man das vielleicht auch weniger. Und dann tut man auch sehr viel ausgewählter, vielleicht Sachen bestimmen, die man macht oder wo man auch Mehrwert kann sein. Ich gehe beispielsweise nicht so gerne in grosse Gremien, die so schwerfällig sind. Ich gehe gerne noch rein, wo so etwas bestmöglich agil ist, wo man etwas bewegen kann.
Schnellbrötchen?
Ja, wo man einfach etwas kann. Ja, wo man gibt ja allen den Leuten auch ein Versprechen. Und dann, finde ich, muss man es nicht verwalten, sondern man muss es managen und vorantreiben. So, das ist noch wichtig, oder? Jegliche Unternehmung. Das ist bei Basel Media ein grosses Thema, oder? Da haben wir ein Unternehmen. Heute ist der Stiftungsrat ist heute der Verwaltungsrat. Und das geht darum, wir haben Leute eingestellt, Leute in guten Funktionen, wir haben ein grosses Team. Das geht darum, dass man nicht muss klagen muss, dass die Branche unter Druck ist, sondern muss Herausforderungen finden, einen Weg finden. Bei der Genussstadt ist es etwas, was aus dem Job raus entsteht, weil wir Interesse haben, das längerfristig zu positionieren, mit vielen Stakeholdern noch zusammen. Rotarier ist so ein bisschen weniger wegen dem Netzwerk, weil das hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht. Das habe ich vorher, glaube ich, schon nicht so schlecht gehabt. Dort geht es mehr darum, wirklich auch den sozialen Gedanken zusammen etwas machen. Und so ein bisschen der Militärcharakter, glaube ich, auch. Oder? Im Militär lernst du so viele Leute kennen, wo du sonst nie Kontakt hättest. Im Rotary Club ist das sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Gesellschaft funktioniert nur gut, wenn sich Menschen mit unterschiedlichen Spezifikationen, Erfahrungen, Ansichten usw. auch trifft und austauscht. Ich finde, das ist gewisse Leute, die moralischen Gedanken oder soziale Gedanken am höchsten schreiben. Nicht falsch. Ich schreibe den gesellschaftlichen Nutzen am höchsten schreiben. Weil da finde ich, ist so wichtig, dass Menschen sich austauschen, durch das anders miteinander umgehen, anders funktionieren, mehr Respekt haben voneinander und durch das eigentlich so im Kleineren etwas Grosses können bewegen. Und dann gibt es viele weitere Aktivitäten, die aufgrund vom Job einfach ein Teil von meiner Zeit sind. Und auf deine Ursprungsfrage, wie man das managt, man ist ähnlich wie bei du, man lebt für etwas und man muss immer wieder konsequente Entscheidungen treffen und auch etwas aufhören. Ich glaube, auch wichtig. Aber wenn man etwas macht, macht man es richtig. Und sonst muss man es nicht machen. Oder? Also es geht nicht um zum Sammeln. Durch das findest du auch ganz viel, was ich mache, findest du auch höchstens nie. Oder es ist nicht so klar kommuniziert.
Deine Work-Life-Balance, bist du zufrieden?
Ja. Ich glaube, darum, weil ich, wie ich es erklärt habe, ich relativ gut abschalten kann. Weil ich auch die Distanz zwischen meinem Wohnort und der Stadt, also zwischen Biel-Bänken und der Stadt, ich wohne in der Region, wie wir alle, du auch. Ich glaube, das ist, eben, für uns gibt es die Region, wir leben auch von der Region, das Wirtschaftsgebiet ist für uns entscheidend und wir haben auch die Zentrumstadt Basel, wo schaut, dass das Ganze zusammenhängt. Das ist wichtig, insbesondere wenn man zu oben viel Anlässe hat und so weiter, dann muss man einfach wieder Ruhe haben. Und dann gehe ich auch viel in Bergen und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es auch so, dass mich Menschen nicht so müde machen wie andere. Also, wenn ich an einem Anlass bin, mit Menschen zu tun habe, das sind lässige Leute, was ja meistens der Fall ist, dann gibt es mir auch Energie und bei anderen entzieht das vielleicht ihre Energie und ich glaube, das muss man auch ein bisschen, da muss jeder für sich selber den Weg finden.
Letzte Frage. Wenn du jetzt alles kannst auf Null stellen, aber wirklich auf Null, und du dürftest nicht das Gleiche machen, wie du jetzt schon machst, weil du das ja gerne machst, was würdest du denn machen?
Jo, ich funktioniere nicht so. ich probiere da trotzdem eine Antwort zu geben. Ich habe noch nie so planwirtschaftlich gelebt. Es gibt die Leute, die haben so Checklisten und so Lebensziele und dann, ich will noch das und so. Habe ich nie gemacht. Bin mir nach meinem Gefühl gegangen. Und ich würde es, glaube ich, jetzt wieder gleich machen. Ich glaube, mich könnte man auch wieder in ein Restaurant tun. Ich könnte ein Restaurant wieder führen. Hätte ich kein Problem damit. Ich würde auch in einen Handwerksbetrieb gehen. Ich will, was mir wichtig wäre, immer mit Menschen zu tun, wenn ich Lust habe, zusammen zu arbeiten. Oder mit Menschen zu arbeiten, was Spass macht, wo du nicht Energie entziehst, mehrheitlich. Und etwas, wo du kannst dazu beitragen, dass etwas besser wird. Ich sage nicht, die Welt besser wird, das ist ein bisschen zu gross gegriffen. Aber etwas besser wird, wo man nachhaltig etwas bewegen kann. Es kann aber auch mit Menschen sein, das wissen wir beide auch von unseren Kindern. Das Tollste ist, wenn man den Kindern nicht das Ziel muss geben, was sie später machen. Das sollen sie selber entscheiden. Also, das Vertrauen geben, sie sind selber fähig, auch mit KI und allem, entscheiden darüber, wo ihre Stärken sind und sie das selber können anwenden. Von dem her würde ich irgend so etwas machen. Ich könnte höchstens auch einen Bauernbetrieb führen, würde mich auch reizen. Also von dem her, ich kann das nicht beantworten. Höchstens wäre es zu viele Optionen.
Ein guter Grund, um in 5 Jahren dich wieder einladen und schauen, was du denn gemacht hast in der Zwischenzeit. Danke schon vielmals für den spannenden Einblick. Das war der Matthias Böhm, der Geschäftsführer vom Stadtkonzept Basel. Dankeschön für deinen Besuch.
Danke, Alex, auch für deine Zeit.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.